Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Gemeinsam haben wir schon einige Themen behandelt und wollen uns heute ein ganz besonderes angucken, denn heute soll es um den Antichristen und die Zahl 666 gehen. Nun, was hat es damit auf sich? Viele von uns haben diese Zahl schon gehört, 666, und ganz oft heißt es, es ist eine Zahl des Okkultismus oder eine satanische Zahl, die Zahl des Teufels, oder was kann es sein? Nun, wir wollen uns gleich mal diese Zahl genauer angucken, was es damit auf sich hat und dabei einem kleinen Geheimnis auf die Spur kommen, das wir in der Bibel beschrieben finden. Nun, bevor wir anfangen und bevor wir uns mit der Bibel beschäftigen, bevor wir die Bibeltexte gemeinsam lesen, wollen wir mit einem Gebet starten und den Herrn bitten, dass er mit seinem Geist anwesend ist. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir wieder gemeinsam das Wort studieren dürfen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist uns führt und uns begleitet, uns dein Wort offenbart. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun wollen wir uns mal den ersten Text angucken. Der Text, in dem diese Zahl auftaucht, den finden wir in Offenbarung 13, Vers 18. Hier heißt es, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Nun, was hat es mit dieser Zahl auf sich? Hier heißt es, es ist die Zahl eines Menschen und die Zahl des Tieres. Nun, ein Tier, das kennen wir schon, ist ein Symbol für ein Reich, für ein Königreich oder für eine Macht. Und es soll hier auch die Zahl eines Menschen sein. Also beides wird hier gleichgesetzt. Zum einen die Zahl eines Reiches, zum anderen die Zahl eines Menschen. Also es ist nicht die Zahl des Teufels, denn es ist die Zahl eines Menschen. Nun, wenn die Bibel so etwas sagt, dann müssen wir jetzt schauen, was kann damit gemeint sein. Bevor wir jetzt losstudieren und uns die Bibel angucken und diesen Dingen wie der Zahl 666, diese Zahl des ominösen Menschen oder auch dem Antichristen nachkommen, wollen wir einmal schauen, was die Reformatoren denn gesagt haben, wer der Antichrist ist, der in der Bibel auftaucht. Nun, hier sehen wir einige der Reformatoren, das sind wenige, von Tausenden sind hier ein paar auserwählt, die wirklich hier so Meilensteine waren in der Geschichte der Reformation. Der erste, den wir hier sehen, das ist der John Wycliffe, der hat damals in England für die Reformation gesorgt. Der war der erste, der angefangen hat, die Bibel zu übersetzen ins Englische. Dann der zweite, den wir hier sehen, das ist der Jan Hus, der große böhmische Reformator. Er hat damals lange im Gefängnis gesessen in Konstanz. Er ist der böhmische Reformator und er hat ein schlimmes Ende gefunden. Man hat ihn verbrannt, weil er gegen das Papsttum damals gesprochen hat. Dann haben wir hier an dritter Stelle Martin Luther, gerade in Deutschland ist er natürlich sehr berühmt, aber auch weltweit. Er wird eigentlich immer als derjenige genannt, wenn es um die Reformation geht. Wer war eigentlich der große Reformator? Die meisten nennen dann Martin Luther. Dann nach Martin Luther war natürlich noch einer, der sehr bekannt ist. Das war der Johannes Calvin. Und wen wir hier noch sehen, ist dann der John Knox, der damals in Schottland gearbeitet hat. Auch der nächste hier, das ist, man erkennt ihn immer an diesem witzigen Hut, den er trägt. Das ist der Ulrich Zwingli. Und der letzte unserer Reformatoren, die wir hier aufgeführt haben, das ist der große John Wesley, der Gründer der Methodistengemeinde. Nun, das waren alles sehr hochgebildete Menschen. Das waren damals so die Bildungselite Europas. Und abgesehen von diesen sieben, die wir hier sehen, waren es natürlich noch über 1000 andere Reformatoren, die viel bewirkt haben in der Welt. Aber eines haben all diese Reformatoren gemeinsam, sowohl diese als auch tausende von anderen Reformatoren. Sie haben auf die Frage, wer der Antichrist ist, alle das Gleiche geantwortet. Nun, wen haben diese Reformatoren für den Antichristen gehalten? Was haben sie gesagt, wer es ist? Nun, alle von denen haben behauptet, es ist der Papst, also der Kopf der römisch-katholischen Kirche. Nun, ist das möglich? Ich meine, diese Männer waren Intellektuelle, Hochintelligente, die gesagt haben, nach allem, was wir studiert haben, nach allem, was wir wissen, nach allem, was wir sehen, muss der Papst der Antichrist sein, der in der Bibel beschrieben ist. Aber ist das möglich? Ich meine, was für Beweise hatten diese Männer? Nun, wir können uns mal eine Sache angucken. Es hieß ja in Offenbarung 13, Vers 18, hier ist Weisheit. Diese Zahl des Tieres, die auch gleichzeitig die Zahl eines Menschen ist, soll berechnet werden können. Nun, wir können mal schauen, ob das möglich ist, ob man diese Zahl berechnen kann. Nun, eine Möglichkeit, das zu tun, ist zum Beispiel, wenn wir es auf den Papst anwenden wollen, wir nehmen uns einen der Titel des Papstes, zum Beispiel Stellvertreter des Sohnes Gottes, also Vicarius Filii Dei, und versuchen das mal auszurechnen. Das sieht dann so aus. Einer der päpstlichen Titel, Vicarius Filii Dei, also Stellvertreter des Sohnes Gottes, wenn man das jetzt auf Latein liest, dann ist es ja so, dass im, und das kennen wir wahrscheinlich, im Lateinischen die Zahlen als Buchstaben dargestellt werden. So symbolisiert zum Beispiel das V den Zahlenwert 5. Ein I symbolisiert den Zahlenwert 1. Ein C steht für 100. Ein A existiert nicht, das R auch nicht. Das I ist wieder eine 1. V 5, das S ist nicht existent. Ein F gibt es auch nicht. I kennen wir schon, ist die 1, L ist 50 und I sind zweimal die 1. Dann das D ist die 500, E existiert nicht und das I ist wieder die 1. Das wäre der Zahlenwert des Titels, den der Papst trägt, unter anderem. Also alles zusammengezählt, 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 500 plus 1. Wenn wir das also addieren, kommen wir insgesamt auf den Zahlenwert 666. Nun, das ist interessant, dass man das machen kann. Man kann es nicht nur mit diesem Titel machen, man kann es mit vielen päpstlichen Titeln machen, auch in verschiedenen Sprachen, in denen die Sprachen Zahlenwerte haben. Es ist interessant, das zu sehen, aber das kann unmöglich der einzige Beweis sein, den diese Männer damals hatten. Dafür waren sie einfach zu schlau, um zu sagen, das ist der einzige Beweis und deswegen glauben wir das. Nun, das ist interessant, dass es so ist. Und das kann man halt mit mehreren Dingen machen, mit mehreren Titeln machen. Und man wird auf diese Zahl 666 kommen. 666 ist die Zahl eines Menschen, das würde hier passen. Und es ist die Zahl eines Tieres, also eines Regierungssystems. Das würde hier auch passen, denn sowohl der Papst als Mensch, als auch sein Vatikanstaat, sein Regierungssystem, seine Staatskirche sozusagen, können als ein Tier dargestellt werden in der Bibel. Nun, wollen wir mal gucken, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, das herauszufinden. Eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist, wenn wir diesen Titel nehmen, Vicarius Filii Dei, und den einfach mal übersetzen. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir schauen einmal auf das hier. Nun, wenn wir von Antichrist sprechen, müssen wir uns überlegen, im Griechischen heißt Anti übersetzt anstelle von. Also das Amt Vicarius Filii Dei, es bedeutet Stellvertreter Christi. Oder anstelle von Christus. Das wäre dann auf Griechisch Antichrist. Anstelle von Christus, Vicarius Filii Dei. Also allein der Titel Vicarius Filii Dei würde übersetzt schon Antichrist bedeuten. Nun, aber ist das wirklich gemeint? Nun, dieses Wort Antichrist in der Bibel taucht auch wirklich auf. Also nur Johannes spricht davon. Nur der Apostel Johannes gebraucht dieses Wort Antichrist in seinen Briefen. Und wir wollen dort einmal hineinschauen in den ersten Johannesbrief und lesen mal, in welchem Zusammenhang er das Wort Antichrist hier gebraucht. 1. Johannes 4, Vers 3, den zweiten Teil. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Und Johannes sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist oder der Geist des Antichristen kommt, also Zukunft. Aber, sagt er, er ist jetzt schon hier. Und das macht das Ganze irgendwie interessant. Also hier wird der Antichrist genannt, der anstelle von Christus da ist. Ihr habt gehört, dass er kommt, Zukunft, aber er ist auch schon da. Jetzt muss man sich fragen, er ist schon da. Nun, die Reformatoren haben gesagt, es ist der Papst. Der Papst ist der Antichrist. Jetzt, wenn Johannes sagt, er ist schon da, ja, wann kam das Papsttum eigentlich auf? Nun, das Papsttum, das wickelte sich ja erst so im 4. und 5. Jahrhundert. Da konnte man eigentlich erst sagen, da war ein Papst gegenwärtig. Vorher war es der Bischof von Rom. Und später gab er sich diesen Titel der Papst, also der Oberste, der Ältesten. Nun, zur Zeit Johannes, das war also so das erste Jahrhundert, die erste Gemeinde, da gab es unmöglich einen Papst in Rom. Trotzdem sagt er ist schon in der Welt. Ihr habt von ihm gehört, dass er kommt, Zukunft, aber er ist schon da. Wer war denn dieser Antichrist oder der Geist des Antichristen, der schon in der Welt war, zur Zeit des Apostels Johannes? Nun, er soll schon da gewesen sein in der ersten Gemeinde. Und auch Paulus bestätigt das. Wir lesen mal im 2. Thessalonicher 2, 3 und 4. Paulus nennt ihn nicht Antichrist, er hat einen anderen Namen. Wir schauen einmal. Hier heißt es, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Nun, Paulus nennt diesen Antichristen hier den Mensch der Sünde. Der Mensch der Sünde, der sich über alles erhebt, der sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich selbst für Gott ausgibt. Also der selbst behauptet, ich bin Gott. Er nennt ihn den Menschen der Sünde, aber es ist derjenige, der von Johannes Antichrist genannt wird. Und auch hier, in den nächsten Versen, wir gehen mal in Vers 7, da sagt Paulus, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Hier ist es interessant, was Paulus sagt. Denn auch er sagt, er lebt ja auch im ersten Jahrhundert, also Zeit dieser ersten Gemeinde, und er sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, so nennt er das hier, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun, auch er, der zur Zeit der ersten Gemeinde lebte, also im ersten Jahrhundert, er sagt, es ist schon da. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon. Also auch Paulus bestätigt, es ist schon in der ersten Gemeinde. Aber, sagt er, der, welcher jetzt zurückhält, muss erst aus dem Weg sein. Nun, was meint er damit? Nun, es gibt interessante Zeugnisse aus der ersten frühen Gemeinde. Damals wissen wir, die Christen haben damals gebetet, dass der Kaiser in Rom nicht abgesetzt wird. Denn wenn er abgesetzt wird, sagen sie, dann kommt der Mensch der Sünde, dann kommt der Antichrist. Nun, der Kaiser hat sie damals verfolgt. Der Kaiser hat sie umbringen lassen, der römische Kaiser. Und trotzdem haben die Christen für ihn gebetet, dass er nicht abgesetzt wird. Denn sie wussten, dass wenn er abgesetzt wird, kommt etwas, was schlimmer ist als er, der sogenannte Antichrist. Nun, Paulus sagte schon in der ersten Gemeinde, er ist schon da, er wirkt schon. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun, selbst Judas bestätigt das und er setzt sogar noch einen oben drauf. Wir schauen mal in den Judasbrief, Judas 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und Judas mahnt hier und sagt, ihr müsst für den Glauben kämpfen, denn es ist etwas gekommen in die Gemeinde. Und er sagt sogar, etliche Leute haben sich eingeschlichen in die Gemeinde und haben eigentlich den echten Gottesdienst, so wie wir ihn kennen, in Zügellosigkeit verkehrt. Also in Sittenlosigkeit. Sie haben einen falschen Lebensstil. Das, was eigentlich göttlich und heilig ist, wird von ihnen entehrt, entweiht. Und er sagt damals schon, etliche haben sich eingeschlichen. Also sie kamen wie Wölfe zwischen die Schafe und haben von innen heraus die Gemeinde kaputt gemacht. Johannes spricht von diesem Antichristen. Paulus nennt ihn den Mensch der Sünde und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und Judas hier, er sagt sogar, viele haben sich eingeschlichen und zerstören die Gemeinde von innen her. Also die Angriffe scheinen von innen zu kommen. Dieser Antichrist scheint von innen in der Gemeinde zu wirken, nicht von außen die Gemeinde anzugreifen. Also nicht so wie der Cäsar, also der römische Kaiser, der von außen die Gemeinde angegriffen hat, Was schlimmer ist, ist der Angriff von innen. Jemand hat sich in die Gemeinde geschlichen, und sogar etliche, sagt Judas, und hat dort angefangen, die Gemeinde von innen auszuhöhlen, kaputt zu machen, den wahren Gottesdienst in Zügellosigkeit zu verkehren. Also Heidentum mit hineinzumischen, Dinge, die nicht in die Gemeinde gehören. Nun, diese Zeugnisse haben wir aus der ersten Gemeinde, von den ersten Christen, also von Johannes, von Paulus und auch von Judas. Aber was wussten die Reformatoren? Sie kannten diese Texte ja auch. Sie konnten auch diese Zahl ausrechnen und übersetzen, den Namen Antichrist konnten sie auch. Aber sie mussten irgendeinen Beweis haben, zu sagen, es muss der Papst sein. Nun, wir wollen mal einen Bibeltext lesen, den die Reformatoren mit größter Sicherheit kannten, den sie ausgelegt haben und der sie dazu gebracht hat, es muss der Papst sein, dieser Antichrist, von dem gesprochen ist. Wir schauen einmal. Wir lesen mal einen Text. Wir gehen jetzt auf Schatzsuche in der Bibel, und zwar in die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte wollen wir etwas entdecken, was die Reformatoren schon lange vor uns studiert haben und was sie dazu gebracht haben, zu verstehen, wer der Antichrist ist. Also wir lesen Apostelgeschichte 8, Verse 5 bis 8. Und dort heißt es: Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus, und es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Nun, hier wird berichtet eigentlich von der ersten Missionsreise, die damals in der ersten Gemeinde gemacht wurde. Denn Philippus geht hier nach Samaria oder in eine Stadt von Samaria, also in den Norden, in eine Gegend, in der so der wahre Glaube vermischt ist mit so babylonischen Einflüssen. Also die Samariter waren nicht besonders gut angesehen von den Juden und die Juden hatten auch den Kontakt mit den Samaritern gemieden. Aber was Philippus hier macht, er geht in eine Stadt von Samaria und fängt dort jetzt an, Christus zu verkündigen. Nun, die Volksmenge, die Menschen, die dort leben, die sehen das und die sind hellauf begeistert von dem, was Philippus sagt. Und Philippus macht viele Zeichen. Also Philippus war einer der Diakone, der sieben Diakone. Er macht jetzt Zeichen und Wunder geschehen dort. Und selbst Menschen, die besessen waren von Dämonen, werden befreit. Menschen, die gelähmt waren, sind plötzlich wieder frei davon. Und viele, viele Heilungen geschehen. Und so sagt es hier, dass große Freude in dieser Stadt herrschte. Nun, die allererste Missionsreise. Und wir lesen mal, wie es weiterging, denn es lebte auch ein besonderer Mann dort in der Gegend. Und über den wollen wir mal ein bisschen mehr lesen. Also wir lesen den nächsten Vers, Apostelgeschichte 8, Vers 9. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Und das hier ist ein ganz besonderer Mann, über den wir hier lesen, denn er heißt Simon und er hatte vorher in dieser Stadt in Samaria Zauberei getrieben. Nun, deswegen werden wir ihn oft, wenn wir in der Kirchengeschichte lesen, wir werden ihn oft unter dem Namen finden Simon Magus, also Simon der Magier oder Simon der Zauberer. Und dieser Simon, der hatte das Volk in den Bann gezogen durch seine Zauberei und er gab sich für etwas Großes aus. Also er behauptete, mehr zu sein, als er eigentlich ist. Simon Magus, den Namen wollen wir uns mal merken, denn um den geht es gleich. Das ist die Geschichte von Simon Magus, der das erste Mal auftaucht bei der ersten Missionsreise der Gemeinde, taucht dieser Simon Magus plötzlich in Samaria auf und zieht das Volk in seinen Bann. Wir lesen mal weiter in Vers 10. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Also die Menschen hingen Simon Magus an den Lippen, denn sie sagen, wow, durch seine Zauberei, dieser Mann muss von Gott besonders gesegnet sein. Nicht nur das, nein, er ist sogar die große Kraft Gottes. Also sie geben ihm die Ehre, dem Simon Magus. Und der Simon Magus, von ihm wird ja geschrieben, er gibt sich als etwas Großes aus. Wir lesen einmal weiter in Vers 11. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Und warum hingen die Leute ihm an? weil er etwas schon so lange gemacht hatte. Schon seit langer Zeit zog er diese Menschen in seinen Bann und deswegen hingen sie an ihm. Für sie war das etwas ganz Normales, ganz Alltägliches geworden. Es ist Simon Magus, die Kraft Gottes in Person. Natürlich ist er etwas Besonderes. Sie hingen deswegen an ihm, weil er sie schon seit langer Zeit in seinen Bann gezogen hatte. Wir lesen mal weiter. Was passiert jetzt? Apostelgeschichte 8, Vers 12 und 13. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Ist das nicht interessant, was wir hier lesen? Dieser Simon Magus, dieser Magier, derjenige, der das Volk in den Bann zog, sieht jetzt, was Philippus tut. Philippus, der wirklich durch die Kraft Gottes arbeitet. Und er ist fasziniert von den Zeichen und Wundern. Und Simon Magus entschließt sich, sich der Gemeinde anzuschließen. Viele wurden getauft und auch Simon Magus wird jetzt getauft. Simon Magus ist also jetzt Mitglied der ersten Gemeinde. Simon Magus, derjenige, der so viel Volk verführt hatte, gehört jetzt zur Gemeinde, denn er wurde getauft. Und er liebte es, diese Zeichen und Wunder zu sehen. Nun, wir fassen einmal zusammen, was wir über Simon Magus bis jetzt wissen. Also er ist Glied der ersten Gemeinde. Was wissen wir noch? Simon Magus verführt das Volk durch Zauberei. Also irgendwas tut er, dass die Menschen an ihm hängen. Dann wissen wir, das Volk glaubt ihm, weil er diese Dinge schon so lange macht. Simon gibt sich für jemand Großes aus. Also er behauptet, mehr zu sein, als er ist. Und Simon Magus ist jetzt Mitglied der ersten Gemeinde. Diese Geschichte geht jetzt gleich weiter und wir lesen mal, was dann passiert. Dazu gehen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihm. Nun, es war natürlich interessant, dass diese Nachricht kam, dass in Samaria, also in diesem abgefallenen Fleckchen Erde, tatsächlich die Menschen das Evangelium angenommen hatten. Und als diese Nachricht nach Jerusalem kam, da waren die Apostel natürlich begeistert. Sie sagten, lasst uns etwas tun, lasst uns dort die Menschen zu Christus führen. Und sie sandten Petrus und Johannes, also zwei der Apostel, und sie gingen jetzt in das Feld, in dem der Diakon Philippus vorher gearbeitet hatte und so viel Früchte eingebracht hatte. Petrus und Johannes gehen jetzt also nach Samaria und jetzt wird es gleich zum Showdown kommen, denn Simon Petrus trifft jetzt gleich auf Simon Magus. Nun, was wird dann passieren, wenn sich Simon Petrus und Simon Magus begegnen? Wir lesen mal die Geschichte weiter. Wir gehen in Vers 18 und 19. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Und Simon Magus ist hellauf begeistert. Er sieht, wie die Apostel den Menschen die Hände auflegen und wie der Heilige Geist über sie kommt. Und er möchte diese Macht auch haben. Wenn er diese Macht hätte, was könnte er alles tun? Und er nimmt sein Geld, geht zu den Aposteln und sagt, gebt mir auch das Amt eines Apostels. Ich möchte auch ein Apostel sein, der anderen die Hand auflegt und der Geist kommt auf sie. Also er versucht, das Apostelamt zu kaufen. Er versucht, mit Geld den Heiligen Geist zu bekommen. Mal schauen, wie Petrus darauf antwortet. Apostelgeschichte 8, Vers 20 und 21. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Nun, Petrus, er bezichtigt den Simon Magus hier der Unaufrichtigkeit, der Lüge. Dein Herz ist nicht aufrecht in dir, dein Herz ist nicht ehrlich. Du hast gar keinen Anteil am Wort. Du gehörst gar nicht zur Gemeinde Jesu Christi. Nun, Simon Markus ist zwar getauft, er gehört ja nach Gemeindeliste zur ersten Gemeinde, aber Petrus sagt hier, du bist nicht aufrichtig, du gehörst eigentlich gar nicht dazu. Simon Markus ist in der Gemeinde, aber Petrus sagt, er gehört nicht zur Gemeinde. Nun, wie will Petrus ihm helfen? Ich meine, Petrus möchte die Menschen retten. Petrus war von Christus beauftragt, Menschen zu retten. Was wird Petrus also tun? Nun, Petrus wird versuchen, ihm irgendwie zu helfen, ihm einen Rat zu geben, ihn irgendwie dahin zu bewegen, seine bösen Wege zu lassen. Und das macht er auch. In Apostelgeschichte 8, in Vers 22 und 23 lesen wir Folgendes. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Petrus sagt hier, tue Buße und bitte Gott, dass er dir vergeben mag. Denn du steckst in Fesseln der Ungerechtigkeit. Nun nebenbei, was ist eigentlich Ungerechtigkeit? 1. Johannes 5, Vers 17 sagt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Hat Petrus gerade eben tatsächlich Simon Magus einen Menschen der Sünde genannt? Er ist in Fesseln der Ungerechtigkeit. Der Mensch der Sünde, Simon Magus. Wir lesen nochmal diesen Text von eben. Es heißt hier, so tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag, denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Petrus versucht ihm Simon Magus zu helfen und er sagt ihm, dein einziger Ausweg ist, gehe zu Gott und bitte ihm, dir zu vergeben. Also dich von diesem Status, in dem du gerade bist, in dieser Ungerechtigkeit, davon zu befreien. Nun, was wird Simon Magus darauf erwidern? Apostelgeschichte 8, Vers 24. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Nun, Simon Magus macht hier was Interessantes. Petrus hatte zu ihm gesagt, er soll zum Herrn beten, damit ihm die Bosheit vergeben werden kann. Simon Magus hingegen, er sagt, bittet ihr für mich zum Herrn. Warum möchte Simon Magus das? Glaubt Simon Magus, dass Petrus und Johannes einen besseren Draht zu Jesus haben als er? Bittet ihr bitte für mich. Ich möchte nicht selber beten. Macht ihr das? Bittet ihr, dass die Folgen dieser Sünde nicht über mich kommen? Das ist ganz interessant, was hier passiert ist und wie der Simon Magus hier beschrieben wird. Wir wollen uns den Simon Magus jetzt mal im Detail angucken und wir gehen mal so ein paar Punkte durch, die wir gerade eben schon besprochen haben. Also wir machen so eine Art Zusammenfassung von wer ist eigentlich Simon Magus. Punkt 1. Simon verführt das Volk mit Zauberei. Und wir wollen jetzt mal diese Dinge, die wir jetzt hier lesen, anwenden auf das Papsttum. Also die Reformatoren haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Und wir lesen hier in der Geschichte von Simon Magus, dass tatsächlich in der ersten Gemeinde ein Mensch der Sünde in die Gemeinde hineinkam. Wir wollen jetzt mal gucken, ob die Reformatoren recht haben, ob diese Dinge, die den Mensch der Sünde hier ausmachen, tatsächlich auf das Papsttum übertragen werden können. Also es heißt im Punkt 1 in unserer Zusammenfassung, Simon verführt das Volk mit Zauberei. Nun, kann man das auf das Papsttum anwenden? Nun, wenn wir uns die Geschichte überlegen, Zauberei, was meint denn das? Also damals, im Mittelalter, war es verboten, die Bibel in deutscher Sprache zu haben. Sogar die Gottesdienste wurden oft in Latein gehalten. Also bestimmte Formen, zum Beispiel das Abendmahl, wurde nur in Latein gesprochen. Da war es so, dass das Volk, also die Gemeinde, diese Hostie bekam, während der Priester den Wein trank. Nun, immer wenn der Priester nun beim Abendmahl auf die Menschen zuging, auf die Gemeinde und ihnen diese Hostie in den Mund legte, sagte er, hoc est corpus Christi. Das ist der Leib Christi. Das ist Latein, eine lateinische Formel. Und die Menschen, die wussten, wenn er das macht, das war ihr Glaube, sobald wir das im Mund haben, wird es zu Christus und unsere Sünden werden vergeben. Das war ihre Idee. Also der macht irgendetwas und in diese Hostie in uns wird tatsächlich zum Leib Christi. Also es verändert sich. findet eine Verwandlung statt. Das war wirklich Zauberei, das zu glauben. Nun, das Kuriose war, diese Formel, hoc est corpus, diese Formel, die benutzen wir heute immer noch. Und das Volk hat es damals nicht verstanden, denn es war Latein. Und so hat das Volk daraus gemacht, diese Zauberei. Und immer wenn es um Zauberei ging, das kennen wir heute noch, dieses Sprichwort, der macht sein Hokus Pokus. Das kommt eigentlich ursprünglich von diesem hoc est corpus, Hokus Pokus. Und so ist es so ein geflügeltes Wort in Deutschland auch geworden, weil man gedacht hat, naja, da geschieht so eine Zauberei. Er legt uns ein Stück Brot oder diese Hostie in den Mund und in uns drin verwandelt sich irgendetwas. Und daher kommt dieses Hokuspokus, diese Zauberei, von denen die Leute gedacht haben, ja, das kann sozusagen nur von Gott kommen. Und diese Zauberei war sozusagen auch erlaubt, alle andere Zauberei war verboten. Also zum Beispiel, wenn jemand anderes so etwas getan hat, galt er als Hexe. Wenn jemand anders behauptet hat, könne irgendwie zaubern und er gehörte nicht der katholischen Kirche an, dann wurde derjenige verbrannt. Also Zauberei sehen wir schon dort. Wir gucken mal, was noch. Das Volk glaubt an ihn, weil er das schon so lange macht. Nun, warum haben die Menschen eigentlich dem Papsttum geglaubt? Weil sie es aus der Bibel belegen konnten, was er tat? Deswegen nicht. Aber wenn jemand etwas schon sehr lange macht, was wird es dann? Eine Tradition. Nun, viele Menschen nehmen den Glauben einfach so an, wie sie ihn von ihren Vorvätern und Vorvorvätern übernommen haben. Nun, das Papsttum, das gibt es schon seit über 1000 Jahren. Und natürlich denken viele Menschen, es ist einfach so, weil es schon immer so war. Es ist unsere Tradition. Und deswegen glaubt man daran. Es kann doch nicht verkehrt sein, was unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern geglaubt haben. Nun, sie glauben an ihn, weil er es schon so lange macht. Es ist Tradition geworden, bei Simon Magus auch. In Samaria haben die Leute an ihn geglaubt, weil das war irgendwie schon immer so. Er hat das schon immer so gemacht und man glaubt halt daran, dass es richtig ist. Es ist Tradition geworden. Das Gleiche sehen wir beim Papsttum in der römisch-katholischen Kirche. Viel Tradition, wenig Wort. Punkt 3. Simon gab sich für jemand Großes aus. Nun, wenn wir das auf das Papsttum übertragen, hat sich der Papst tatsächlich für etwas Großes ausgegeben? Nun ja, abgesehen davon, dass er sich zum obersten Haupt aller Ältesten macht in der Gemeinde, sagt er ja sogar, er ist der Stellvertreter Gottes. Er hat die Autorität Gottes. Er hat die Macht Gottes. Er gibt sich wirklich für etwas Großes aus. Genau wie Simon Magus etwas behauptet zu sein, was er nicht ist, so sehen wir das auch im Papsttum. Der Papst behauptet, der Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Er gibt sich für etwas Großes aus. Punkt 4. Simon Magus versucht von Petrus das Apostelamt zu kaufen. Haben die Päpste das mal gemacht? Hat wirklich mal ein Papst versucht, das Apostelamt zu kaufen? Das ist öfter mal passiert. Und das Interessanteste, der interessanteste Vorfall, den finde ich, das war im Jahre 538, als damals Papst Vigilius sich das Papstamt kaufen wollte, damals vom Kaiser Justinian für 20.000 Golddukaten. Eine unglaubliche Summe. Er wollte gerne der Oberste in der Kirche sein, in der Gemeinde. Und er bat den Kaiser, ihm das Amt zu geben, also ihm die Papstwürde zu geben. Und er soll dafür 20.000 Golddukaten bezahlt haben. Zumindest soll er das versprochen haben. Das heißt, dass er das nie wirklich bezahlen konnte, diese riesige Summe. Aber er wurde damit zum Papst gemacht. Und das kam öfter mal vor in der Geschichte der Kirche, dass Menschen versucht haben, sich mit Geld diese Papstwürde zu kaufen. Wie damals auch Simon Magus versucht hat, von Petrus dieses Apostelamt zu kaufen, so haben es auch verschiedene Päpste versucht, mit Geld dieses Amt des obersten Apostels zu kaufen. Punkt 5. Petrus sagt, dass Simon Magus ein Lügner ist. Und ein Lügner? Ist der Papst ein Lügner? Was ist denn Wahrheit? Also nach der Heiligen Schrift? In Johannes 17, Vers 17 heißt es, dein Wort ist Wahrheit. Jetzt muss man sich fragen, wenn das Wort Gottes Wahrheit ist, hat der Papst sich irgendwann mal über das Wort Gottes hinweggesetzt? Behauptet er, das Wort verändern zu können? Ja, in der Geschichte der Päpste wissen wir, dass er sich oft drüber hinweggesetzt hat. Es zum Beispiel macht, wenn er sagt, wir haben den, den Sabbat auf den Sonntag verändert. Er weiß, was wahr ist, aber er macht trotzdem was anderes. So wird ein Lügner identifiziert. Er weiß die Wahrheit, aber er redet was Falsches. Ein Lügner. Punkt 6. Petrus bezeugt, dass Simons Herz voll Sünde ist. Wenn wir das auf das Papsttum übertragen und wir schauen uns mal die Päpste an, würden wir sagen, dass sie eine gerechte Regierung geführt haben oder dass sie eine Geschichte voller Sünde beschrieben haben? Nun, wenn wir uns die Geschichte angucken, würden wir sagen, dass wirklich fast alle Päpste, seit sie eingesetzt worden sind, in Sünde gelebt haben. Das war ja auch das Große, was damals die Reformatoren gesehen haben. Wenn wir uns die Geschichte der Päpste angucken, war das genau das Gegenteil von dem, was Christus gesagt hat. Christus war ein sehr demütiger, einfacher Mann, als er auf der Welt war. Und die Päpste, genau im Gegenteil, sehr prunkvoll, sehr hochnäsig oft. Und das haben die Reformatoren gesehen und haben gesagt, hier stimmt was nicht. Christus war so demütig und die Päpste verhalten sich überhaupt nicht so. Sie spielen sich auf als König der Könige. Nun, Simon Magus war interessanterweise kein bekehrter Mann. Simon Magus war trotzdem in der Gemeinde. Können wir das bei den Päpsten auch sehen, dass einige überhaupt gar nicht bekehrt waren, die gar keine Beziehung zu Christus hatten und trotzdem in der Gemeinde waren und sogar in leitende Funktion und sogar die oberste Leitung in der Gemeinde hatten? Menschen, die nicht bekehrt waren? Ja, sowas sehen wir ganz oft in der Geschichte der Päpste. Punkt 7. Simon bittet, dass die Apostel für ihn beten. Ich meine, es war doch so, dass Petrus zu Simon Magus gesagt hat, bitte du, dass dir die Sünde vergeben werden mag. Also Petrus sagt zu Simon, er soll beten zu Gott, damit er ihm die Sünde vergibt. Simon Magus sagt zu Petrus, ist besser, ihr betet für mich. Also euer Draht zu Christus ist bestimmt besser als meiner. Und wird so etwas im Papsttum gelehrt, dass wir nicht direkt zu Christus kommen mit unseren Anliegen, mit unseren Gebeten, sondern dass wir irgendwie immer einen Mittler brauchen, irgendeinen Heiligen, der für uns betet? Es ist genau das, was das Papsttum lehrt. Das ist die Lehre, die wir in der römisch-katholischen Kirche finden. Ein Mittler, das kann ein Heiliger sein, das kann die Maria sein, wer auch immer. Man bittet über jemand anderen. Man bittet nicht direkt zu Christus, sondern ganz oft über irgendwelche anderen Personen. Das, was wir hier bei Simon Magus sehen. Betet ihr für mich zum Herrn? Und irgendwie die 7 Punkte, die wir uns hier angucken, die zeigen relativ deutlich, was den Antichristen eigentlich ausmacht. Diesen Menschen der Sünde, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon in der ersten Gemeinde gegenwärtig war. Jemand, der in der Gemeinde war, der aber gar nicht bekehrt war, der versucht hat, das Apostelamt zu übernehmen und der sich selbst für etwas Großes ausgab, der aber ein lasterhaftes Leben geführt hat und der das Volk verführt hat mit Zauberei. Trotzdem glaubten die Menschen an ihn. Irgendwie kennen wir das aus der Geschichte des Papsttums. Ich habe was Interessantes gefunden, das möchte ich hier mal eben vorlesen. Es kommt aus dem Buch Sketches from the Life of Paul. Ich habe das hier mal übersetzt ins Deutsche und da heißt es, um die Zeit der zweiten Verhaftung von Paulus wurde Petrus ebenfalls verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sich bei den Machthabern besonders dadurch unbeliebt gemacht, dass er erfolgreich die Täuschung und die Machenschaften von Simon Magus, dem Zauberer, aufdeckte, der ihm nach Rom gefolgt war, um die Arbeit des Evangeliums zu behindern und zu zerstören. Nero glaubte an Magie und hatte Simon gefördert. Er war daher sehr empört über den Apostel und ordnete seine Verhaftung an. Interessante Geschichte. Zur Zeit, als Paulus verhaftet wurde, wurde auch Petrus verhaftet. Nun, Petrus, was war denn passiert? Petrus ging nach Rom, und um das Evangelium dort zu verbreiten. Und nach ihm auf dem Schritt folgte Simon Magus. Also Simon Petrus voran und Simon Magus kam hinterher. Jetzt in Rom taten sie ihre Arbeit, aber Simon Magus kam nur hinterher, um das Werk des Evangeliums zu behindern und sogar zu zerstören. Das war seine Idee. Er war Mitglied der Gemeinde, aber er ging nur dem Simon Petrus nach, um das Werk zu zerstören. Interessanterweise war Kaiser Nero, der damals ja der Machthaber war zu dieser Zeit, der Paulus auch verhaften ließ und jetzt auch Petrus, Nero war fasziniert von Magie. Wir kennen auch, wenn wir die Geschichte von Nero lesen, er war so ein sehr, sehr seltsamer Kaiser. Mag verrückt gewesen sein, aber er faszinierte sich für Magie. Und was Simon Magus dort fabrizierte, das hat seine Aufmerksamkeit erregt. Und er fand es sehr spannend. Als Petrus aber jetzt gegen Simon Magus vorging und alle seine Machenschaften aufdeckten, da war Nero empört. Und er wollte nicht, dass die Machenschaften von Simon Magus aufgedeckt werden. Und so ließ er Petrus kurzerhand verhaften. Und Simon Petrus ging in den Kerker. Simon Magus war auf freiem Fuß. Und Simon Petrus wurde dort später umgebracht. Nun ist es möglich. Es ist möglich, dass vielleicht das Papsttum, so wie wir es heute kennen, gar nicht, wie es von sich selbst behauptet, auf das Fundament oder auf den Apostel Simon Petrus gegründet ist. Sieht es nicht vielmehr so aus, als wenn das Papsttum auf Simon Magus gegründet wurde, der ja Petrus nach Rom folgte, aber das Evangelium zerstören wollte? Denn alles, was wir sehen im Papsttum, wie es sich verhält, seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten, sieht doch genauso aus wie das Werk von Simon Magus, dem Menschen der Sünde in der ersten Gemeinde, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon am Wirken war, aber dann erst hervorkommen sollte. Und ich glaube, die Christen in der ersten Gemeinde, die wussten genau, warum sie dafür beten, dass der Kaiser nicht abgesetzt wird, dass der Thron in Rom nicht übernommen wird von einem anderen. Denn als der Papst eingesetzt wurde, begann eine größere Christenverfolgung als je zuvor. Denn alle, die treu der Bibel glaubten, alle, die treu Christus folgten, wurden plötzlich von der Kirche selbst verfolgt. Denn die Kirche selbst war unterwandert worden von dem Menschen der Sünde. Er setzte sich auf den Thron Gottes und gab sich selbst für Gott aus. Und genau das sehen wir in der Geschichte der Päpste. Wir können noch etwas erkennen, und dazu möchte ich euch mal ganz kurz mitnehmen, nämlich wir wollen ganz kurz uns mal einen Teil der alten babylonischen Religion angucken. Wir werden da gleich Zusammenhänge finden, die ganz interessant sind. Denn in der Bibel heißt es ja ganz oft von Babylon, von dem gefallenen Babylon. Babylon übersetzt Verwirrung. Das alte Babylon, das sozusagen schon für das Volk Israel damals eine Gefahr darstellte, weil es Wahrheit mit Lüge vermischte. Nun, diesen gleichen Vorwurf muss sich auch das Papsttum gefallen lassen. Sie vermischen Wahrheit mit Lüge. Nun, die alte babylonische Religion und das Papsttum haben vieles gemeinsam. Wir wollen einmal etwas angucken, wie diese Religion damals aussah. Denn auch hier finden wir was ganz Ähnliches, was wir gerade betrachtet haben. Also, hier zum Beispiel sehen wir Münzen. Das sind so Amulette, die damals die babylonischen Priester getragen haben. Das waren damals die Priester der Sonne, denn sie hatten damals die Sonne angebetet und das waren so Amulette, die sie getragen haben. Hier oben sehen wir eins, da sehen wir den großen Gott, den Nimrod, mit der Sonne über sich. Und auf der Rückseite von dieser Münze sehen wir so ein Quadrat mit Zahlen drin. Und diese Zahlen sind sehr interessant. Wenn wir uns diese Zahlen mal genauer angucken, das sollen wir einmal machen, repräsentieren diese Zahlen die damaligen babylonischen Götter. Derer waren es 36. Sie hatten 36 verschiedene Götter, die sie angebetet hatten. Und hier in diesem Quadrat sind sie alle aufgeschrieben, alle nach ihren Zahlen. Interessanterweise, wenn wir jetzt uns die Zeilen mal durchrechnen und wir addieren einfach Zeile für Zeile, also in der ersten Zeile fangen wir mal an, oben links mit der 6, dann Nummer 32, Nummer 3, Nummer 34, Nummer 35 und Nummer 1. 6 plus 32 sind 38, plus 3 sind 41, plus 34 sind 75, plus 35 sind 110, plus 1 sind 111. Das Durchrechnen kommen wir auf 111. Wenn wir die zweite Zeile rechnen, 7 plus 11 plus 27 plus 28 plus 8 plus 30, kommen wir auch auf 111. Das gleiche in der dritten Zeile, in der vierten, in der fünften und in der sechsten. Jede Zeile hat das Ergebnis 111. Wenn wir das von oben nach unten rechnen, kommen wir auch auf jede Spalte, hat den Wert 111. Und sogar diagonal funktioniert das. Die Babylonier haben diese Zahlen geliebt und das war das Zeichen ihrer Religion. Also diese 36 Götter bezeichneten die Religion der Babylonier. Interessanterweise gab jede einzelne Zeile, wenn man sie zusammenzählt, und jede einzelne Spalte, wenn man sie zusammenzählt, immer den Zahlenwert 111. Alle Zeilen zusammen 666, alle Spalten zusammen 666. Und damals war das das Zeichen ihrer Religion. Also wenn sie über ihre Religion sprachen, das, was sie glaubten, war die 666 ihr Symbol für ihre Religion. Später wurde dieser Glaube auch im Römischen Reich übernommen. Man kann die Spur vom alten Babylon sozusagen durchziehen, auch über die Meder und Perser, über die Griechen, bis später nach Rom. Und auch dort wurde in Rom ja die Sonne verehrt, genau wie in Babylon. Und auch sie hatten oder gedachten am ehrwürdigen Tag der Sonne an ihren obersten Gott. Und auch die Römer übernahmen dieses babylonische System. Und hier auf der Münze können wir das sehen. Uns die Münze angucken. Unten drunter finden wir auch diese 666, die hier geschrieben ist. Das römische System ist gleich dem babylonischen System. Auch sie haben beide die Sonne verehrt. Und wir wollen mal ein bisschen tiefer hineingucken, was es meint. Dieses 666-System ist also eine falsche Religion. Nun, wie sah eigentlich die Religion der Babylonier damals aus? Wir gucken uns einmal dieses hier an. Das soll ein kleines Symbol sein. Wir sehen hier, die Babylonier waren Heiden, die die Sonne verehrt haben. Sie haben bei Sonnenaufgang sozusagen ihre Gebetszeit gehabt bis Sonnenuntergang. Ihre 36 Götter waren in so 12 Häuser eingeteilt mit jeweils 3 Zimmern drin. Also man hatte sozusagen, jeder von ihren Göttern hatte einen bestimmten Zeitpunkt zur Anbetung. Der erste Gott wurde von 6 Uhr morgens bis 6.20 Uhr angebetet. Der zweite Gott von 6.20 Uhr bis 6.40 Uhr. Der dritte von 6.40 Uhr bis 7 Uhr. Dann kam die nächste Stunde. Dann wurde der vierte Gott angebetet von 7 Uhr bis 7.20 Uhr. Dann der fünfte von 7.20 Uhr bis 7.40 Uhr und der sechste von 7.40 Uhr bis 8 Uhr. Und so lief der Zyklus durch bis Sonnenuntergang, bis die Zeit für den Gott Nummer 36 dran war. Also wenn ich etwas für etwas Bestimmtes beten wollte, zum Beispiel für Fruchtbarkeit für die Felder oder für Schutz für die Stadt oder für was auch immer, gab es immer einen Gott sozusagen zu einem spezifischen Zeitpunkt am Tag und da konnte ich ihn dann besonders anbeten. Und so war die babylonische Religion. Der oberste von den ganzen Göttern war der Gott der Sonne. Also sie wurde die Sonne verehrt. Wenn wir uns jetzt mal das Alte angucken, die alten Reliefs zum Beispiel, die wir finden, wie war damals die Verehrung? Es ist ganz interessant, dass wir finden zum Beispiel der oberste Gott, dieser Sonnengott, das war der Nimrod. Er trug viele Namen, aber der Nimrod wurde verehrt am heiligen Tag der Sonne. Also jeden ersten Wochentag. Und wir kennen ihn heute, den heiligen Tag der Sonne, also wir nennen ihn den Sonntag. An dem Tag wurde damals Nimrod oder welchen Namen er auch immer trug, verehrt. Nun, Nimrod, er war verheiratet mit seiner Semiramis. Nun, Semiramis, sie bekam so den Titel die Göttin des Mondes. Er war der Gott der Sonne und Semiramis war die Göttin des Mondes. Semiramis hatte verschiedene Namen. Wir kennen sie auch unter Aschera zum Beispiel. Und interessanterweise, wenn wir Semiramis genauer uns angucken, Semiramis wird oft dargestellt mit so einem kleinen Kind in der Hand, das sie stillt. Nun, dieses Kind soll das Kind von Nimrod sein. Es war damals so, dass Semiramis war die Frau von Nimrod. Nimrod starb irgendwann und jetzt war Semiramis war plötzlich schwanger. Und es hieß, dieses Kind ist vom Geist Gottes, also vom Geist Nimrods gezeugt worden. Und es kam dann hervor und es bekam den Namen Tammuz. Und Tammuz finden wir sogar in der Bibel. Nun, Tammuz, der Sohn Gottes oder der Sohn des Sonnengottes Nimrods, der vom Geist Nimrods gezeugt worden ist, in Semiramis. Tammuz hatte interessanterweise, wann sein Geburtstag? Tammuz kam zur Welt am 25. Dezember. Der Tag der Geburt des Sohnes Gottes, der vom Geist Gottes gezeugt worden ist, so die babylonische Legende. Ist doch kurios, dass auch wir heute im Christentum am 25. Dezember die Geburt des Sohnes Gottes feiern, aber wir sagen, es war Jesus Christus, obwohl eigentlich alle Theologen sich einig sind weltweit, Christus wurde nicht am 25. Dezember geboren. Aber dieser Tag wurde später mal in die Kirche eingeführt und festgemacht. Nun, interessanterweise, der Tag von Nimrod, der Tag, an dem die Sonne verehrt wird, ist der Sonntag und der ist auch ins Christentum hineinmarschiert. Heute, die meisten Christen ehren Gott am heiligen Tag der Sonne. Sie feiern den Geburtstag des Sohnes Gottes am 25. Dezember. Und auch Semiramis war die Göttin des Mondes. Interessanterweise hat auch sie ein besonderes Fest, das allerdings nicht mit dem Sonnenzyklus zusammenhängt, auch nicht einen besonderen Tag, sondern es hängt immer von der Mondphase ab. Semiramis oder auch Aschera oder auch Ostera ist diese Fruchtbarkeitsgöttin. Und wir kennen dieses Fest auch, das Fest Ostern, das im Christentum auch etabliert worden ist. Ostern, nun damals, diese Ostera, diese Fruchtbarkeitsgöttin, sie wird dargestellt als ihre Symbole, das war zur Fruchtbarkeit, das waren die Kaninchen und die Eier. Und genau das Gleiche haben wir heute auch im Christentum. Also es werden für die Kinder Ostereier versteckt, die ein Osterhase bringt. Also es hat überhaupt nichts aus der Bibel. Also die Bibel kennt diese Geschichte nicht. Das ist einfach was aus einer heidnischen alten Tradition. Interessanterweise, wenn wir uns Nimrod angucken, Semiramis und Tammuz, die haben es irgendwie geschafft, ins Christentum hineinzukommen. Und die Semiramis auf eine besondere Art und Weise. Denn Semiramis, sie hat verschiedene Namen, je nachdem, wo wir sie finden. Aber zum Beispiel wird sie auch als Aschera bezeichnet. Wenn wir jetzt eine Statue ausgraben, Kanaan zum Beispiel, von der Aschera, dann sieht diese Aschera ganz seltsam aus. Das ist eine Frau mit einem Kind und manchmal so einem Kranz über dem Kopf. Interessanterweise muss man genau wissen, wo wurde diese Statue gefunden und wie alt ist die, denn sie sieht genauso aus wie die Maria im Katholizismus. Also muss man wissen, ist es nur eine Maria oder ist es eine Aschera? Das Bild ist genau das gleiche. Sie wird die Mutter Gottes genannt, weil sie den Sohn Gottes auf die Welt gebracht hat, gezeugt vom Geist Gottes. Nun, das ist ganz, ganz ähnlich. Martin Luther hat damals mal gesagt, der Satan ist der Affe Gottes. Also er versucht, alles nachzumachen. Und genau das ist das, was wir hier auch sehen. Der Teufel versucht zu täuschen. Er präsentiert sich nicht als Teufel und sagt, hier, schaut, ich bin der Gegner und der Rebell und der Widersacher Gottes. Er versucht es so schwer und so undurchsichtig wie möglich zu machen, um Menschen zu verführen. Schauen wir uns mal das hier an. Das ist auch interessant. Das hier war damals, so sahen die Priester aus, die damals den Dagon verehrt haben, so die babylonischen Priester. Hier sehen wir sie mit ihren Kapuzen, mit ihren Kappen und sie sehen aus, als wenn die so Fische auf dem Kopf tragen. So war das damals ihre Kleidung, ihre Tracht, diese besonderen Mützen, die sie hatten. Nun, interessanterweise ist dieser alte Kult dieses Dagons, dieses mesopotamischen Hochgottes, ist auch in den Katholizismus übergewandert, denn wenn wir uns heute unsere Geistlichen dort angucken, sie haben die gleiche Mütze. Und warum tragen sie diese Mütze? Es hat nichts mit dem Christentum gemein. Es kommt nicht aus der Bibel. Diese Mützen, die sie tragen, sind eigentlich alte Überbleibsel von dem damaligen Sonnenkult, der in Babylon gelebt wurde und der auch bis ins Römische Reich Einzug fand. Und so hat sich vieles von damals wurde übernommen, in den Katholizismus, das Papsttum hat vieles hineingebracht. Nun, was wir also sehen, ist, dass dieses Papsttum viele, viele seltsame heidnische Dinge in die Kirche hineingebracht hat. Mag es nicht sein, dass die Reformatoren wirklich recht hatten, die über 1000 Reformatoren, die gesagt haben, der Papst ist tatsächlich der Antichrist? Nicht falsch verstehen, nicht jeder Papst ist ein besonders schlechter Mensch. Aber die Geschichte der Päpste, wenn wir sie uns angucken, sehen wir, sie haben behauptet, Gott zu sein. Sie haben viele Menschen umgebracht. Sie haben über die Könige auf Erden regiert. Ihre Geschichte ist eine Geschichte des Abfalls. Und sie waren in der Gemeinde und haben die Gemeinde von innen heraus kaputt gemacht. Das haben die Reformatoren erkannt. Und wenn wir mit offenem Auge auf die Geschichte gucken, dann müssen wir sagen, die Reformatoren haben recht. Und es sind viele, viele Dinge, die wir da finden. Der Papst zum Beispiel, wie nennt er sich? Er nennt sich der Pontifex Maximus, also der oberste Brückenbauer. Ja, woher kommt denn dieser Titel? Nun, damals im alten Babylon war der oberste Brückenbauer, das war der hohe Priester der Sonne. Und dieses Amt wurde später auch in Rom ausgeübt. Der hohe Priester der Sonne war der Pontifex Maximus, bis Kaiser Augustus sagte, ich bin nicht nur der große König und der Kaiser, ich möchte auch Pontifex Maximus sein. Ich möchte sowohl der Herr über den Staat als auch über die Religion sein. Und Augustus gab sich den Titel Pontifex Maximus, also oberster Brückenbauer oder aber der hohe Priester der Sonne. Nun, dieser Titel später ging auf den Papst über. Und der Papst ist heute der Pontifex Maximus oder der Hohepriester der Sonne. Interessanterweise finden wir in Rom, wenn wir dort sind, in der Stadt verschiedene Obelisken, 16 an der Zahl. Und man fragt sich, warum stehen diese Obelisken in Rom? Woher kommen die? Was sind das für Dinge? Und ich bin da mal hingegangen und habe mir die mal angeguckt. Und diese Obelisken, viele von ihnen, tragen noch ägyptische Hieroglyphen. Also gar keine römischen Schriftzeichen, sondern ägyptische Hieroglyphen. Und Kaiser Konstantin hat damals einige aus Ägypten gebracht, hat sie in Rom aufstellen lassen. Sie dienten der Sonnenverehrung. Damals auch in Ägypten wurde ja die Sonne verehrt. Und so finden wir diese noch heute in Rom stehen. Einen davon finden wir mitten im Vatikan. Und wenn wir uns den Vatikan genau angucken, sehen wir in der Mitte ist dieser Obelisk. Das ist ein Symbol für den Phallus von Nimrod, also ein Fruchtbarkeitssymbol des Gottes Nimrod. Drumherum sehen wir im Vatikan dieses Sonnenrad. So ist der große Platz vorm Vatikan, vorm Petersdom angelegt. Das ist das große Sonnenrad, da wo sich das Volk versammelt, wenn der Papst zu ihnen spricht. Aber eigentlich ist das alles Heidentum, auch wenn es einen christlichen Mantel trägt. Und das ist ja auch das Gefährliche. Das ist ja das Problem gewesen, warum auch der Prophet Daniel Angst hatte, als er sah, wer da kommt. Als er dieses kleine Horn wachsen sah und merkte, das ist nicht einfach eine Macht, die uns bedroht. Das ist eine Macht, die von innen herauskommt, die behauptet, Gott zu sein, aber das Volk Gottes umbringt. Nun, Christus hatte damals gewarnt, dass viele kommen werden, sich als falsche Christusse aufspielen werden, dass falsche Propheten kommen werden, dass viele Menschen kommen werden, um andere zu verführen. Und auch der Apostel Paulus schreibt Folgendes. 1. Korinther 11, 14 bis 16. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und Paulus warnt und sagt, es ist nicht verwunderlich. Natürlich wird der Teufel nicht öffentlich auftreten und sagen, schaut, ich bin der Rebell, bitte folgt mir. Er wird versuchen, sich zu verkleiden. Der Teufel verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und es ist nichts verwunderlich, wenn auch seine Diener sich verkleiden. Wenn sie also versuchen, unbemerkt in die Gemeinde hineinzukommen und von innen heraus die Gemeinde zerstören wollen. Das hat damals Simon Magus versucht und er war sehr erfolgreich darin. Das schon in der ersten Gemeinde zu Lebzeiten der Apostel. Und später ist daraus eine ganze Kirche geworden. Nun, ich möchte nicht sagen, bitte nicht falsch verstehen, in der römisch-katholischen Kirche gibt es viele treue Christen. Aber das System des Papsttums ist kaputt. Und das sehen sogar die Anhänger dieser Kirche. Dass das Papsttum im Laufe der Geschichte viel mehr Fehler gemacht hat, als Gutes zu bewirken. Dieses System ist eigentlich ein altes babylonisches System, ein altes babylonisches Anbetungssystem zur Verehrung der Sonne. Und die Christen werden verführt, dem nachzugehen. Aber jeder, der die Bibel aufmerksam liest und der versucht herauszufinden, was ist Wahrheit und was ist Lüge, dem wird Gott helfen, die Wahrheit zu erkennen. Die Reformatoren haben es erkannt, als es höchste Not war. Kurz bevor das Licht endgültig erloschen ist. Kurz bevor die letzten Anbeter Gottes wirklich zum Schweigen gebracht worden sind. Da kamen die Reformatoren und haben gezeigt, wer der Antichrist ist. Und ich glaube, für uns ist diese Botschaft heute noch genauso wichtig, das zu verstehen. Jesus Christus, er sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus Christus sagt, dass wenn wir zum Vater wollen, wenn wir das ewige Leben haben wollen, dann ist er der einzige Weg, der dahin führt. Also uns rettet nicht das Papsttum oder irgendein Heiliger, auch keine Zugehörigkeit zu einer Kirche. Was uns rettet, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Und das gilt für alle Menschen, egal in welcher Gemeinde, in welcher Kirche sie sind. Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus wird den Menschen retten. Nicht die Zugehörigkeit zu einem Papst oder die Zugehörigkeit zu der und der Glaubensrichtung oder zu der und der Kirche. Wir müssen also unser Leben mit Christus verbinden. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Denn er ist der Weg. Und so müssen es auch alle Menschen in allen Kirchen halten. Wir müssen schauen, wer ist Christus? Was ist Wahrheit? Was sagt sein Wort über ihn? Und dann müssen wir unser Heil bei Christus suchen. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Heiligen beten. Wir müssen unsere Gebete direkt zu Christus bringen. Und Christus wird uns retten. Lasst uns noch gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam dein Wort studieren können und dass wir auch schwierige Themen anpacken können. Herr, danke, dass du uns gewarnt hast vor dem Antichristen, der da kommt, vor dem, der sich als ein Gott ausgibt und der sich in den Tempel Gottes setzt, der sich für etwas Großes hält, aber der deine Gemeinde zerstören will. Herr, bitte öffne uns die Augen dafür, dass wir erkennen, wer dieser Antichrist ist und was er bewirkt. Und Herr, bitte hilf uns, dass unser Leben immer mit dir verbunden ist, dass wir deine Jünger sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Gemeinde sind, damit auch wir eines Tages in dein Himmelreich einziehen können. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren konnten und dass wir gemeinsam dieses wirklich hochbrisante Thema ansprechen konnten. Also der Antichrist und die Zahl 666. Es gibt noch viel mehr zu erforschen in der Bibel und noch neue Dinge zu entdecken. Und dazu eine herzliche Einladung, wenn wir in unserer Vortragsreihe weitermachen. Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Herzliche Einladung dazu. Gottes Segen euch.